Heute eine Bonus-Episode Change by Design und Behind the Sea mit Carsten Kramer. Carsten ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und ich bin mir ja gar nicht so sicher, wie unsere Podcast-Community eigentlich sportlich und fußballtechnisch ja so ausgerichtet ist. Ich persönlich bin auf jeden Fall nach diesem Interview und auch meinem Besuch in Dortmund ein wenig gelb geworden. Das muss ich zugeben, selbst als ehemaliger FC Bayern Basketballspieler hat mich Carsten und auch der ganze BVB an diesem Tag schon sehr überzeugt. Alles stand unter dem Motto echte Liebe und dass Carsten das nicht nur als Motto, sondern als Leistungsversprechen sieht, darüber haben wir gesprochen. Es war ziemlich schwierig, persönliche Tipps, Strategien, Routinen aus ihm herauszubekommen, denn er redet viel lieber über den BVB und über die Fans. Ich würde sagen, kein langes Intro, so wie Carsten das auch gemacht hat. Gehen wir gleich rein in die Episode mit Carsten Kramer, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder einmal mit einer Bonus-Episode in der Doppelmoderation mit meinem Kollegen Franz. Heute zu Gast bei Behind the Sea and Change by Design, Carsten Kramer. Carsten, herzlich willkommen.
Ich bin ja gar nicht zu Gast, ich bin der Gastgeber, ne?
Richtig.
Also durfte ich das nicht erzählen, dass ihr bei uns seid.
Ja, klar, ganz fein, du bist sogar der Gastgeber, genau. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Franz, auch ein herzliches Willkommen an dich.
Ich freue mich.
Ja, Carsten, wir kennen uns schon einige Jahre und mittlerweile bist du Vorstand von Borussia Dortmund, Teil einer sehr erfolgreichen Erfolgsgeschichte, wenn man das jetzt so entnehmen kann. Höchster Umsatz, mehr als 500 Millionen, der größte Umsatz in der Unternehmensgeschichte, plus 21% zum Vorjahr, mehr als 90 Millionen zum Vorjahr. Einfach eine exzellente Story. Und Carsten, du bist ja schon gestartet in der Zeit vor der Aki-Watzke-Ära und insbesondere hast du dann auch die Transformation, eine übererfolgreiche Transformation entsprechend mit Borussia Dortmund durchgemacht. Was waren denn aus deiner Sicht so die Erfolgsbausteine? Da gehst du sicherlich später darauf ein. Aber bevor wir darüber sprechen, stell dich doch erst einmal vor.
Ja, Carsten Kramer, ich bin mittlerweile leider schon 55 Jahre. Und du hast aber gerade die Zeit angesprochen, zu der ich dann quasi erstmalig in beruflicher Funktion mit Borussia Dortmund in Verbindung getreten bin. Und das ist dann doch immerhin schon 20 Jahre hinter mir liegend. Da war ich dann eben gerade mal 35 Jahre und habe auf der Vermarkterseite meine Anfänge gemacht. Zu Sport5-Zeiten war ich damals auch für Borussia Dortmund verantwortlich, in der Phase, in der die wirtschaftliche Schieflage entstand, sodass ich mir einbilde, Borussia Dortmund von all seinen Facetten kennengelernt zu haben, mit all seinen Stärken und Schwächen. Und als du gerade die Umsatzzahl genannt hast, auch mir nochmal so vor Augen geführt habe, woher wir denn kommen und was wir in den letzten Jahren hier auf die Beine gestellt haben und was für eine Kraft von diesem Verein ausgeht, was er in der Lage ist zu leisten. Und da an der einen oder anderen Stelle mitgewirkt zu haben, macht mich auch rückblickend schon ein bisschen stolz.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, das ist natürlich eine wahnsinnige Erfolgsstory. Was hat dich denn, Carsten, als junger Mensch dazu inspiriert, ins Sportmanagement zu gehen? Und wie hat dich der Weg letztendlich nach Borussia Dortmund geführt?
Na, wir beide haben ja auch mal zusammen hier früher Fußball gespielt. Da hast du ja gemerkt, dass die aktiven Fähigkeiten und Skills relativ limitiert sind. Aber ich fand den Fußball.
Bei wem jetzt? Bei dir oder Uwe?
Deckungsgleich.
Das ja, danke. Ne,
deckungsgleich.
Ja, da steht.
Aber ich habe immer den Fußball faszinierend gefunden. Ich komme ja aus Münster. Mein Heimatverein ist Preußen Münster.
Absolut.
Ich habe nicht, um hier Fishing for Compliments zu machen, mein erstes Bundesligaspiel aber im Westfalenstadion gesehen zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, habe ein großes Spiel in der zweiten Liga Nord damals in Münster zwischen Preußen Münster und Borussia Dortmund gesehen und fand den Fußball immer faszinierend. Und dann hat mir mein Heimatverein Preußen Münster damals die Chance gegeben und dann hat sich eins nach dem anderen entwickelt. Und ich bin auch heute mega happy, dass ich in dieser unfassbar spannenden Welt zu Hause sein darf. Und dann für den Verein schlechthin zu arbeiten, ist eine riesen Auszeichnung. Und für mich dann am Ende auch, um ganz ehrlich zu sein, eine Bestätigung, dass ich den richtigen beruflichen Weg eingeschlagen habe.
Cool. Aber war immer der Plan Fußball? Oder, weil du hast ja mal Jura studiert, war mal ursprünglich auch die Idee, vielleicht, ich habe einen Backup-Plan und ich mache was anderes?
Nee, das Studium war immer Mittel zum Zweck und dann bin ich ja quasi während des Studiums der Droge Fußball erlegen gewesen, indem ich verschiedenste Funktionen bei Preußen Münster wahrgenommen habe. Dann gab es den Ruf zum Vermarkter und im Zuge meiner Tätigkeit für Sport 5 dann eben auch den ersten beruflichen Kontakt zu Borussia Dortmund. Und wenn man da Spaß dran hat und wenn man sich dann auf dieses emotionale Umfeld eingelassen hat, dann kann man letztendlich gar nicht mehr anders. Ich kann wahrscheinlich auch gar nicht für andere Marken oder Ähnliches arbeiten, weil ich glaube, dass diese Identifikation und diese Leidenschaft, diese Passioniertheit ein ganz wesentlicher Baustein meiner persönlichen Zufriedenheit ist. Und ich auch meine, dass nur wenn man persönlich zu 100% committed ist, man das auch auf andere übertragen kann. Und deshalb bin ich aus meiner Sicht hier wirklich am richtigen Platz.
Das ist vielleicht schon ein ganz wichtiger Tipp, auch später, wenn wir darauf eingehen, was sind deine C-Level-Tipps? Ja, also was sind deine Tipps für die Geschäftsführung? Können wir gerne einmal kurz parken. Ich glaube, es macht Sinn, auch wenn wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hier hört, Borussia Dortmund kennt, dass wir kurz mal drauf eingehen, was das eigentlich alles so dahinter steht, hinter dem Fußball und hinter dem, was man sozusagen am Spieltag sieht. Kannst du uns kurz erklären, was Borussia Dortmund eigentlich alles macht? Also was da für Umsatzströme dahinter stehen, was vielleicht auch deine Aufgabenbereiche sind, was da alles reinfällt?
Also wir sind ein Fußballverein, aber natürlich auch viel, viel mehr als nur das. Kerngeschäft bleibt aber Fußball. Das hat sich in den letzten 115 Jahren nicht wirklich geändert. Wir spielen mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wir spielen mal mehr Spiele, mal weniger Spiele. Das hängt immer ein bisschen von den Wettbewerben ab. Aber das Kerngeschäft bleibt Fußball und dieses Wissen, wofür wir stehen, diese Authentizität, die ist auch ein ganz wesentlicher Baustein. Wir machen keinen Klamauk, um dadurch auf zusätzliche betriebswirtschaftliche Effekte zu setzen. Wir würden jetzt nicht in neue Sportarten investieren, weil wir uns dadurch neue Zielgruppen erschließen. Also das Kerngeschäft bleibt der Fußball, drüben unser Stadion, der Signal Iduna Park, das ist der Mittelpunkt. Und um die Spiele unserer Mannschaft herum gilt es natürlich dann auch, Aktivitäten zu entwickeln und wirtschaftliche Ziele zu definieren, die wir dann, du hast es ja gerade angesprochen, Uwe, mit über 500 Millionen, und man muss ja die Transfererlöse letztendlich noch mit hinzurechnen, denn natürlich, auch Transfers zu tätigen ist Bestandteil eines Fußballvereins, also per se das auszuschließen. Jetzt sind wir leider nicht mehr berechtigt, die Transfererlöse im Umsatz auszuweisen, deshalb müssen die immer on top folgen. Ja. Aber wenn man überlegt, dass wir vor 20 Jahren einen Umsatz von unter 100 Millionen gemacht haben und jetzt bei über 500 liegen, obwohl sich das Geschäftsmodell nicht geändert hat, dann merkt man schon, was passiert ist. Und die Medienerlöse tragen dazu bei, die Sponsoring-Erlöse sind dafür verantwortlich. Das Ticketing, wobei das bei uns immer wichtig ist, dass es bezahlbar bleibt. Das heißt, der Durchschnittspreis hier in Dortmund liegt bei brutto irgendwo 22, 23 Euro. Das ist relativ wenig, wenn man dann immer meint, mit 81.000 ist die Bude ausverkauft, da muss der Rubel rollen. Also was die sogenannten Matchday-Revenues angeht, so wird es ja in unserer Welt genannt. Da liegen wir aber Quadratkilometer weiter hinter den Bayern, weil die ein ganz anderes Vermarktungspotenzial bezüglich des Pricings haben, andere Hospitality-Möglichkeiten und so weiter. Das Merchandising gehört dazu. Wir haben das Stadion mittlerweile aber auch so entwickelt, dass viele Drittveranstaltungen dort betrieben werden können. Also wir haben relativ viele Erlössäulen, die alle so ein bisschen unabhängig voneinander arbeiten, so dass ich behaupte, dass diese 500 Millionen, selbst wenn uns an einer Stelle mal ein bisschen was wegbricht, mittlerweile relativ stabil sind. Aber es bleibt dabei, alles erwirtschaftet aus 34 Bundesligaspielen und der regelmäßigen Teilnahme mittlerweile am internationalen Wettbewerb.
Echt klasse, ja. Kannst du noch mal ein bisschen detaillieren, was genau deine Rolle alles beinhaltet? Also welche Bereiche fallen alle bei dir rein? Und vielleicht gibst du uns danach auch mal so einen typischen Tag in deinem Leben. Das würde mich auch interessieren.
Das Schöne ist, es gibt keinen typischen Tag. Ja. Und es hängt halt auch ganz, ganz stark davon ab, wie unsere Spiele laufen. Also ich bin am Ende ja auch Fan und meine Emotionen steht und fällt mit Siegen und Niederlagen. Wenn man für Borussia Dortmund arbeitet, gibt es immer mehr Siege als Niederlagen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Ja. Meine Tätigkeit ist, daraus wirtschaftlichen Nutzen für Borussia Dortmund zu ziehen. Deshalb bin ich für alle vertrieblichen Themen verantwortlich, ob die B2B oder B2C. Ich habe den Hut auf für das gesamte Marketing, fürs Brandmanagement. Alle Revenue-Ströme fließen hier mit rein. Die Themen Digitalisierung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit gehören auch mit dazu. Die Interessensvertretung von Borussia Dortmund in übergeordneten Institutionen auch. Bin zum Beispiel noch in der Bundesliga International stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, arbeite auch in Gremien der ECA mit, durfte jetzt letzte Woche bei der Club-WM-Auslosung in Miami mit zugegen sein. Mhm. Und auch da dann die entsprechenden Kontakte zu knüpfen und Borussia Dortmund zu repräsentieren, ist mit einer der Aufgaben.
Okay, ja, spannend. Ich frage meine Gäste auch manchmal, was sind eigentlich Innovationen gerade in dem Feld oder was guckt ihr euch an? Würdest du so ein, zwei Innovationen gerade hervorheben, wo du sagst, so das sind die Themen, wo wir uns gerade speziell mit beschäftigen, zum Beispiel, wie holt man irgendwie den Fan noch näher an den Platz ran durch irgendwelche Digitalisierung etc.? Gibt es da irgendwas, was du nennen würdest?
Ungern nennen, weil man spricht ja über solche Dinge nicht wirklich. Ne? Das ist so, wenn man beim Fan-Dasein den Eindruck hat, dass man immer nur das Ergebnis eines Algorithmus ist, findet man das genauso komisch wie im Privatleben, dass einem die eigene Frau womöglich auch durch irgendeine Datengrundlage quasi zugespielt worden sei. Ne? Also das ist ja so ein Thema. Ich finde, im Marketing, da muss man die Wirkung spüren, ohne dass man immer die Maßnahmen diskutiert. Aber wir haben natürlich einen riesen Sprung nach vorne gemacht durch die Digitalisierung. Es wird viel über Social Media gejammert, aber wir haben natürlich durch die Digitalisierung, durch die unterschiedlichen Kanäle und Plattformen die Möglichkeit, mit den Menschen so vielschichtig und vielseitig, so individuell wie nur möglich zu kommunizieren und haben die Community, die sich auf Schwarz-Gelb einlässt, dadurch natürlich auch wirklich spürbar erweitern können.
Aber das ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Du hast gesagt, das Ganze muss auch eine Wirksamkeit haben. Das muss man auch wirklich, wirklich spüren. Jetzt hatten wir uns ja über den BVB unterhalten. Du bist ja auch für das Thema Marketing und vor allen Dingen die Marke verantwortlich. Und Borussia Dortmund ist ja nicht nur ein Fußballverein, sondern auch eine globale Marke mittlerweile. Was ist denn das Geheimnis hinter dieser Emotionalität und Authentizität, die der BVB, ja, ich würde sagen, durchaus weltweit ausstrahlt. Ja, ich war vor einigen Jahren in Seattle, ja, und da war ich an der Security und ich habe es vorhin meinem Kollegen erzählt und da hat er meinen Pass gesehen, dass ich aus Dortmund komme. Auf einmal kriegte der leuchtende Augen, sprach über Borussia Dortmund und ich war in Seattle. Ja, das ist ja ganz faszinierend. Was macht die Marke Borussia Dortmund aus?
Du hast gerade zwei wesentliche Kernbestandteile genannt, nämlich diese Emotionalität und dann aber auch die Authentizität. Das identifiziert zu haben und auch zuzulassen, ich glaube, das ist unser großer Verdienst. Denn wir haben uns irgendwann mal 2007, 2008 die Frage gestellt, wofür steht Borussia Dortmund? Mhm. Und ich glaube, wir haben uns jahrelang nur über den Wettbewerb mit anderen Vereinen definiert. Wir haben immer versucht, aus dem Windschatten von Bayern München zu treten und haben uns nur darüber positioniert. Und dann haben wir uns mal die Frage gestellt, für was stehen wir eigentlich selber? Und haben uns einen Spiegel vor Augen gehalten. Und dann diese Emotionalität als Kern-USP herausgearbeitet zu haben und auch unsere Authentizität zuzulassen, wer wir sind, woher wir kommen, uns nicht zu verbiegen, nicht jeden Mist mitzumachen, weil es womöglich angesagt ist. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Klein-Klein gehen, aber es gibt Beispiele, mit denen man, glaube ich, belegen kann, dass wir da sehr nah bei uns geblieben sind. Das hat aber vorausgesetzt, dass wir erstmal erfahren mussten, wer wir sind. Und ich finde, in den letzten Monaten hat man sehr schön mitbekommen, was dieser Verein kann. Überleg mal, als wir vor 18 Monaten gegen Mainz nicht Meister geworden sind.
Hör auf.
Das Drama.
Das war schmerzlich.
Ja, das war mehr als schmerzlich. Das Drama zuzulassen. Dann aber auch zu merken, wie die Zuschauer auf einmal den Turnaround bekommen haben und den Menschen wieder auf dem Rasen Kraft gegeben haben. Wer schafft es, Mats Hummels und Marco Reus in einer Saison so ehrenhaft zu verabschieden, obwohl Verträge von verdienten Spielern nicht verlängert werden? Wer gibt seinem Trainer die Möglichkeit, Edin Terzic, sich hier nochmal zu verabschieden? Wer schafft es, ehemaligen Spielern wie Kuba und Pischu bei ihrem Abschiedsspiel einen Rahmen von 81.000 zu geben? Und warum will die Nationalmannschaft wichtige Spiele immer in Dortmund spielen? Das hat doch was mit dieser emotionalen Intensität zu tun. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Und du hast recht, das auch nach draußen zu tragen und sinnbildlich durch diese 25.000 Menschen auf der Südtribüne auch zu verkörpern, das ist, glaube ich, das, was Borussia Dortmund auszeichnet. Und deshalb, ohne dass du es gefragt hast, sage ich es trotzdem, sind wir, glaube ich, auch in der Lage, den Weggang namhafter Spieler zu verkraften, weil wir eben ein so starker Fußballverein sind.
Ja, das ist spannend. Ich habe mich schon mal dabei ertappt, darüber nachzudenken, wenn man sagt, der Slogan echte Liebe, das ist erstmal ein Segen, den hast du gerade skizziert und beschrieben mit den...
Das ist eigentlich auch kein Slogan, ne? Denn es ist am Ende ein Leistungsversprechen und es bringt das auf den Punkt, wofür Borussia Dortmund steht. Ne? Immer die Menschen in dieser Region, wir müssen die Menschen berühren, sowohl negativ wie positiv.
Und das zeigt ja auch die aktuelle Saison. Ich sag mal, die Heimspiele, die werden gewonnen, ja, und da spürt man auch durchaus, sag ich mal, die Kraft eines solchen Stadions. Ja, dann auch noch, ich sag mal, das letzte Quäntchen Energie.
Ja, oder denk mal an Wembley. Also Wembley war doch ein Paradebeispiel für das, was Borussia Dortmund ausmacht. Ganz London war schwarz-gelb. Die Vorfreude auf das Finale. Klar will man gewinnen, aber es steht ja nirgendwo, dass wir verpflichtet sind zu gewinnen. Und die Art und Weise, wie wir uns dort präsentiert haben, gegen den aktuell weltbesten Club, zeigt doch, was die Stärke von Borussia Dortmund ist.
Ja, definitiv, definitiv. Ist das auch Fluch? Kann das gleichzeitig Fluch sein?
Ja, das...
Weil du hast das Mainzer Spiel angesprochen. Mhm. Ne? Es hat bei einigen, hat es zu Irritationen geführt, dass nachdem man die Meisterschaft halt knapp verpasst hat, die Zuschauer Trost gespendet haben.
Ja,
und da hat es auch intensive Diskussionen gegeben, die ich auch mit jemandem geführt habe, der gesagt hat, hey, also... War das jetzt gut, ja, für die?
Nein, gut war das definitiv nicht. Also das ist immer noch ein ganz grausames Gefühl. Und wenn man dran denkt, will man es immer noch nicht wahrhaben. Da hat man aber auch mal gesehen, welcher Druck von dieser Erwartungshaltung ausgeht. Weil ja alle nur geglaubt haben, es ist eine Frage von Minuten, bis wir das Spiel gewonnen haben. Das ist am Ende die Stärke, aber auch eine der Schwächen. Diese Emotionalität geht auch fließend über in Irrationalität und sorgt auch für eine Erwartungshaltung, die dann in negativer Hinsicht aber auch leider Gottes zu Enttäuschung und Trauer führt. Die muss man dann allerdings auch zulassen. Das dann wegzuschleifen und das ist nicht Borussia Dortmund. So ein bisschen Drama sind wir schon und das Auf und Ab ist vielleicht auch einer der roten Fäden unserer Vereinsgeschichte.
Du sprichst von Auf und Ab, aber in den letzten Jahren, ich sag mal seit dem berühmt-berüchtigten Jahr 2005, war es ja durchweg eine Erfolgsstory. Ja, was hat die erfolgreiche Transformation ausgemacht? Was waren aus deiner Sicht die wesentlichen Erfolgsbausteine, die dazu geführt haben, dass ihr das als Team leisten konntet?
Da gibt es bestimmt viele. Ich würde wirklich anfangen wollen mit der Führungsmannschaft um Aki Watzke und Reinhard Raubal,
definitiv,
die hier im richtigen Moment übernommen haben und die auch für Kontinuität, Seriosität, Solidität, aber trotzdem auch eine Vision stehen. Ich kann mich noch an Mitgliederversammlungen erinnern, auf denen Aki Watzke für kämpferische Aussagen belächelt worden ist. Da waren aber Vereine, die jetzt in der zweiten Liga spielen, noch weit vor uns.
Ja.
Und genauso wie du es gerade gesagt hast, wir spielen jetzt seit über einem Jahrzehnt permanent international. Ich durfte, wie gerade schon gesagt, bei der Auslosung zur Club-WM in Miami dabei sein und habe dann nochmal realisiert, dass wir im aktuellen UEFA-Ranking unter den Top 10 der europäischen Fußballclubs sind. Und wir kommen aus Dortmund und neben uns sitzen Vertreter aus Mailand, aus Madrid, aus anderen Metropolen Europas. Und wir als Borussia Dortmund, kommend aus einer so schwachen Industrieregion, sind dabei und haben auch keinen Investor, haben keinen staatlichen Eigentümer. Wir haben das alles selber erwirtschaftet.
Wie habt ihr das leisten können, Carsten? Das ist ja die knackige Frage, die sicherlich auch unsere Zuhörer
interessiert. Ja, ich glaube, dass die Charaktereigenschaften, die ich gerade auch in der Person von Aki Watzke aufgeführt habe, diese Solidität, diese Seriosität, diese Vertrauenswürdigkeit, die Glaubwürdigkeit, dass die auch Menschen begeistert hat und dann auch Unternehmen. Also wir haben hier angefangen mit der Signal Iduna, die das Namensrecht vom Westfalenstadion erworben hat. Die damalige RAG hat mit dem bevorstehenden Launch in die Marke Evonik sich für einen Hauptsponsorship begeistert. Und so haben wir Stück für Stück die Geschichte entwickelt und das schwarz-gelbe Haus vom Keller bis ins vierte oder fünfte OG gebaut und haben, glaube ich, durch viele gute Maßnahmen, Jürgen Klopp darf nicht vergessen werden, sicherlich der personifizierte Botschafter der echten Liebe.
Definitiv.
Viele gute Entscheidungen getroffen. Michael Zorc gehört mit dazu. Ja, viele absolut. Menschen, die Dortmund auch verkörpert haben und die auch das ja ausdrücken, was diesen Verein auszeichnet. Dann die Loyalität der Menschen. Wir haben immer diese verrückten Fans gehabt, auch in der Phase, in der es nicht gut um den Verein bestellt war, haben die Menschen Rückendeckung gegeben. Wir haben mittlerweile 220.000 Mitglieder. Wir sind permanent ausverkauft. Wir haben eine echt starke BVB-Familie, die einen dann auch trägt. Und ja, irgendwann steckt Begeisterung an.
Das Thema Internationalisierung liegt ja auch in deinem Verantwortungsbereich. Ja, und ihr habt dann ja auch regelmäßig, Jahr für Jahr, reist ihr entweder in die USA oder nach Asien. Ja. Wie hast du die Entwicklung in den letzten Jahren wahrgenommen? Die Marke Borussia Dortmund in Asien und in den USA.
Also ich merke, dass wir eine Geschichte zu erzählen haben, auf die Menschen Bock haben. So, das ist eine, die ist relativ einzigartig. Das ist jetzt nicht im Copy-and-Paste-Verfahren von irgendwelchen anderen Vereinen abgeguckt. Die Engländer sind mehr so ein bisschen businessmäßig unterwegs. Ja. Und all das, was ich euch gerade über den BVB erzählt habe, versuchen wir natürlich auch im Ausland zu transportieren. Wir sind jetzt zum 9. Mal im Sommer im Ausland gewesen, wie du gerade auch schon angesprochen hast, quasi immer im Wechsel zwischen Osten und Westen, ist jetzt für uns ein Riesenschritt, bei der Club-WM in den USA mit dabei zu sein. Und wenn du auf einmal merkst, wo, wie viele Menschen in Schwarz-Gelb uns auf einmal zujubeln, dann ist das eine schöne Bestätigung, dass das richtig ist. Wir haben 3 Büros im Ausland, New York, Shanghai und Singapur. Wir haben eine Legendenmannschaft, die regelmäßig auf Tour geht. Wir haben Markenbotschafter wie Roman Weidenfeller, Patrick Obomoyeva, Kalle Riedle, die für uns tätig sind. Wir haben eine Fußballakademie, die mittlerweile weltweit über 30.000 Kinder Jahr für Jahr vom schwarz-gelben Virus quasi befallen lässt. Und so greift ein Rädchen ins andere. Wichtiger Treiber, muss man natürlich auch klar sagen, ist die permanente Teilnahme an der Champions League. Das ist der Wettbewerb, der auch im europäischen Ausland, im weltweiten Aufmerksamkeitsfokus steht. Und wenn du dann in den letzten 12 Jahren 2-mal im Champions League-Finale gestanden hast, dann trägt das natürlich dazu bei. Und ja, wir haben eine coole Geschichte zu erzählen. Wir haben coole Spieler bei uns, auch gehabt, namhafte Leute. Alle merken, dass bei uns immer ein Rohdiamant dabei ist, der perspektivisch Potenzial hat, zu einem absoluten Superstar zu kommen. Und diese vielen kleinen Bausteine führen dazu, dass wir international wahrgenommen werden und auch mittlerweile eine echte Relevanz haben.
Und mit Marco Reus jetzt als Meister in den USA ist das natürlich auch ein guter Botschafter.
Ja. Absolut, aber die Art und Weise, wie wir auch mit Marco Reus umgehen und absolut, wenn ihr mal schaut, was wir so rund ums Wochenende mit Marco gemacht haben, denkt mal dran, dass in der Los Angeles Times beim Wechsel von Marco zu den LA Galaxies Borussia Dortmund eine Anzeige geschaltet hat und Marco Reus quasi in Los Angeles begrüßt hat. Also ich glaube, dass wir auch ein paar ganz gute Maßnahmen entwickelt haben, die dazu beitragen, dass man uns wahrnimmt und man merkt, es ist schon ein ganz cooler Fußballverein.
Jetzt bist du ja Geschäftsführer bei dem Fußballclub. Hier hören viele Leute zu, die sind auch Entscheider, Entscheiderinnen in der Wirtschaft, Top-Level-Management. Würdest du sagen, es ist ein Unterschied, ob man eine Firma, zum Beispiel eine Industriefirma oder eine fertigende Firma führt unter dem Fußballverein?
Kann ich ja am Ende gar nicht richtig beurteilen, weil ich immer nur in dieser Branche gearbeitet habe. Ich glaube, zu meinen, dass man seine betriebswirtschaftlichen Erfahrungen von Unternehmen X auf Unternehmen Y überträgt und dann sagt, Unternehmen Y könnte auch ein Fußballverein sein, schwierig, denn wir stehen ja hier doch unter 365-tägiger medialer und öffentlicher Beobachtung. Und wir haben einen Vor- und einen Nachteil gleichermaßen. Unser Geschäft meint jeder zu verstehen. Das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, dass ein Fußballverein dann doch wieder ein etwas komplexeres Gebilde ist. Und wir sind ja dann auch noch eine ausgegliederte GmbH, die dann sogar noch an der Börse notiert ist, eben als Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ist auch ein etwas eigenwilliges Konstrukt. Deshalb würde ich mir einbilden, dass das nicht zu 100% vergleichbar ist. Mhm. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Produktinstabilität. Ne? Also das Produkt ist nun mal der Fußball. Mhm. Und der garantiert uns nicht Woche für Woche die Qualität, die wir uns natürlich wünschen, weil 11 Menschen dort spielen und auch noch das Problem haben, dass sich in der Regel 11 andere denen in den Weg stellen. Und das, glaube ich, ist dann nochmal die Besonderheit. Und davon so ein bisschen unabhängiger zu sein, das ist eben relativ schwierig. Ne? Wenn ich mir das mit der Automobilbranche mal vergleichen würde, also wenn die im 2-Wochen-Rhythmus eine andere Qualitätscharge hätten, weiß ich nicht, wie stabil sich die Marke dann entwickeln würde. Ne?
Jetzt haben wir natürlich wahnsinnig viel Instabilität. Wenn du jetzt eben auf deine Geschäftsführerrolle guckst und jetzt so auf eine reguläre, sag ich jetzt einfach mal, obwohl das natürlich nichts gibt, reguläres, aber gibt es irgendwelche Parallelen, wo du sagst, das sind Herausforderungen, die ich habe, mit denen ich umgehe, ist vielleicht spannend zu teilen, auch als Impuls für andere, um in so instabileren Situationen damit umzugehen?
Nee, ich mag das überhaupt nicht, so Ratschläge zu geben, weil ich kann am Ende noch nicht mal einen Tipp für einen Kollegen bei einem anderen Verein geben, weil ich müsste mich erst viel mehr mit dem Verein auseinandersetzen. Und Okay. Die Stärke, die wir hier, glaube ich, haben, wir wissen wirklich, wofür Borussia Dortmund steht und was wir tun müssen als Vertreter von Borussia Dortmund. Aber wenn ich schon für den ersten FC Köln oder den Hamburger SV denken müsste, muss ich mich erstmal viel mehr damit auseinandersetzen. Und deshalb ist das nicht übertragbar. Wichtig ist aus meiner Sicht einfach, dass man authentisch ist, dass man sich auf seine Umgebung einlässt und versucht, die Stärken herauszuarbeiten, ohne die Schwächen komplett auszublenden. Und das haben wir beim BVB, meine ich, ganz gut getan. Und deshalb wissen wir, wofür wir stehen und wonach wir zu handeln haben.
Auf der anderen Seite seid ihr auch ein Verein und auch ein Management-Team, was letztendlich auch mal die eine oder andere kritische Stimme von außen sucht. Ja, ihr habt ja mit dem Matthias Sammer auch jemand als Berater. Und das ist ja auch ein Zeichen, wo ihr immer wieder dabei seid, euch zu verbessern. Ne? Ich meine jetzt gar nicht den Fußball an sich, sondern auch im Management.
Naja, wir haben noch einen ganz anderen. Ich fall dir ins Wort, sorry. Gerne. Also wir haben, klar haben wir, ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Auch wenn wir immer nur mit einer Stimme sprechen. Ja. Also die Stärke dieses Vereins ist, viele kompetente Menschen an Bord zu haben, aber trotzdem zielgerichtet mit wenigen Menschen nach draußen zu agieren.
Okay.
Wir sind ja auch in der Geschäftsführung breit aufgestellt. Wir haben einen absoluten Finanzexperten mit Thomas Tress dabei. Jetzt ist Lars Ricken mit dazugekommen.
Ja.
Aber wir haben ja noch was ganz anderes. Wir haben ja alle 2 Wochen quasi eine Abstimmung von 81.000 Menschen, die dir Feedback geben, die dir ganz brutal ehrliches Feedback geben und dir sagen, ob du gut gearbeitet hast oder schlecht gearbeitet hast.
Ja, definitiv.
Und wer hat das in all der Offenheit? Das hat eben nur der Fußball. Und du zieltest ja gerade auf was anderes ab. Na klar, suchen wir uns starke Persönlichkeiten. Matthias ist jetzt im Sport einer, aber auch in anderen Umfeldern. Wir haben ja auch tolle Unternehmen, die dabei sind mit 1&1 und Devonik und Puma und. Da sind auch starke Unternehmerpersönlichkeiten dabei, die wir natürlich auch mitnehmen und von denen wir uns Feedback erwünschen und erwarten.
Ich frage immer mal gerne auch, was würdest du tun, wenn du jetzt nicht das tun würdest, was du jetzt machst? Gibt es irgendwie eine Passion oder irgendwas, wo du sagst, sowas ganz anderes?
Beruflich?
Beruflich.
Boah, die Frage stelle ich mir nicht. Das, ich sage mir, ich muss nicht, also ich bin hier so happy, dass ich mir überhaupt nicht die Frage der Alternative stelle. Also ich will nicht weg und wenn ich angesprochen werde, kann ich auch immer direkt sagen, das macht keinen Sinn. Ich muss noch nicht mal das Füllwort eigentlich hinzunehmen. Ich habe hier meinen Job gefunden. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mir die Chance geben, das noch ein paar Tage zu machen. Ich mache das super gerne und hoffe, dass ich die Erwartungen bisher erfüllt habe und auch zukünftig.
Das ist schon fast ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Du hast vorher den Vergleich gebracht mit dem schwarz-gelben Haus, was man bis ins 4., 5. Obergeschoss baut. Wenn du jetzt so in die Jahre schaust, bis 2030 vielleicht, was würdest du dir wünschen, was dann noch dazukommt? Noch ein Aufbau oder noch ein zweites Haus?
Also ich bin auch immer ambitioniert und ich will auch immer mehr erreichen. Also ambitioniert sein, das ist eben auch wirklich eine wichtige Eigenschaft, wenn man für einen Fußballverein arbeitet. Das gehört auch zur DNA von Borussia Dortmund. Wir wollen schon erfolgreich sein, wir wollen Titel gewinnen. Und wir wollen uns etablieren. Und das wird natürlich immer schwieriger, wenn man die Einflüsse im europäischen Ausland sieht. die Clubs, die teilweise auch über Mehrfachbeteiligung noch woanders engagiert sind, wenn man merkt, wie die Industrie im Ausland, wie einzelne Staaten sogar in das Thema Fußball investieren, das gibt natürlich anderen mehr Möglichkeiten. Und sich dann trotzdem dort zu etablieren und auch noch einen gesellschaftlichen Nutzen zur Verfügung zu stellen, das ist unser Ziel. 2030 der ambitionierte, aber auch für Werte und Haltung stehende Fußballverein zu sein, der wir aktuell sind, das treibt uns an. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, denn der Wettbewerb schläft definitiv nicht.
Das ist so, ja. Rückblickend, letzte Frage von mir. Hast du einen so einen BVB-Gänsehaut-Moment?
Viele.
Ganz viele.
Und wenn ich mit den Kindern zu Hause darüber spreche, die erzählen mir auch ganz oft von ihren Momenten und stellen mir die Frage, was war denn dein Highlight? Ich habe die Tage sogar noch über die Corona-Zeit mit den Kindern gesprochen. Da waren wir ja ein Jahr quasi immer nur mit 10 Vereinsvertretern alleine im Stadion. Ja. Da habe ich so einen ganz fürchterlichen Gänsehautmoment, als sich Matteo Morey verletzt. Und wir waren mit, glaube ich, 20 Zuschauern im Stadion. Mhm. Und ein Schrei durch diesen Schüssel gegangen ist, der sich, oh, das war grausam. Kriege ich heute noch Herzbeklemmung, wenn ich das mitbekomme. Aber natürlich viele, viele tolle Momente, viele tolle Spiele und Erfolge, ob gegen Bayern, ob diese magischen Champions League-Spiele, die hier stattgefunden haben. Ich kann es nicht an einem Moment festmachen und würde es auch ungern.
Sehr schön. Ja, Carsten, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dass wir heute diesen Podcast durchgeführt haben. Ich bin ja mittlerweile Münchner mit einem Dortmunder Herzen. Ja.
Und, bewahre es dir.
Ja, das bewahre ich. Und ja, du hast uns einen guten Einblick gegeben, nicht nur in deine Managementaufgabe bei Borussia Dortmund, sondern hast auch nochmal gut dargestellt, wo der eigentliche Erfolgsbaustein letztendlich liegt, ja, im Management-Team, ja, das war sehr, sehr deutlich. Und was uns insbesondere nochmal sehr interessiert hat, sicherlich auch die Zuhörer, ist das Thema Marke, Marke-Management, ne, Emotionalität, Authentizität. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, nicht nur in der Bundesliga mit dem gesamten Verein, sondern auch in der Champions League. Und ich sage einfach mal, auf bald.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr euch für uns interessiert habt.
Sehr gerne.
Wunderbar. Ja, wer jetzt noch zuhört, Carsten hat selber gesagt, er kriegt wöchentlich Feedback von sehr, sehr vielen Leuten. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback auf diese Episode geben. Auf allen gängigen Plattformen kann man das machen, indem man den Kanal abonniert und auch ein Feedback schreibt oder sogar auf Spotify direkt auf diese Episode kommentiert. Wir sind auf LinkedIn auch sehr aktiv. Man kann natürlich auch mit uns direkt in den Austausch treten oder man geht einfach ins Stadion und versucht, Carsten dort aufzulauern und Feedback zu geben. Das geht natürlich auch oder man kann es zumindest mal probieren. Dieser Podcast ist nur möglich, weil er präsentiert wird von Atreus. Deswegen auch immer bitte der Aufruf, schaut auf atreus.de einmal vorbei oder kommt mit mir und Uwe in den Austausch. Wenn euch gerade die Fragestellung rumtreibt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Es können Ressourcen sein, es können Kompetenzen sein oder auch andere Themen. Wir können euch dabei helfen, erst in einem Gespräch, wo wir feststellen, um was geht's eigentlich. Meistens reicht das sogar schon und ihr findet dann auch eine Lösung intern oder im eigenen Netzwerk. Und wenn nicht, dann haben wir den geeigneten Talentpool. Kommt gerne auf uns zu. Wie gesagt, ich freue mich auf Feedback und wir freuen uns aufs nächste Gespräch mit dir, Carsten.
Danke.